Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per Günther. Das lassen wir mit drin. Ach, das ist schön. Das ist ein schöner, geschmeidiger Einstieg in diesen Podcast. Ich wollte von dir gerne wissen, und vielleicht möchte es Basketball Deutschland ja auch, ob Per Günther ein Träumer ist.
Nein. Ich bin to a fault, wie die Amerikaner sagen, Realist, glaube ich manchmal.
Okay, interessant, dass du es direkt schon so ausgelegt hast, weil es gibt ja zwei Ebenen davon, ne? Also es gibt die etwas philosophischere Ebene.
Achso, okay. Ich träume, habe regelmäßig Träume, früher sehr viele, ich kann mich an immer seltener an Träume erinnern, wenn du denn da reinstechen möchtest in dieses Thema.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich das extra so offen gestellt habe, weil ich mal wissen wollte, in welche Richtung gehst du. Weil natürlich wollte ich darauf hinaus, hast du von Franz Wagner geträumt, wie vielleicht viele heute Nacht, aber träumst du vielleicht auch von großen Dingen bei Olympischen Spielen und so weiter, um da nochmal den Bogen zu finden. Also du bist wie ich. Du bist jemand, der im Zweifel immer erstmal lieber vorsichtig ist, ne?
Das ist eins meiner Steckenpferde, ist Erwartungsmanagement. Das ist wirklich, glaube ich, eins meiner Geheimrezepte auch generell in meinem Leben. Und aber auch, nochmal, ich glaube dieses, wie soll ich das sagen, so, vielleicht bin ich einfach gebranntes Kind, weil ich in meiner sportlichen Karriere, ich dachte immer, dieses Wunder, ich habe irgendwie nie mehr damit gerechnet, dass ich auch selber mal Teil von diesem Wunder sein werde. Weißt du, was ich meine? Dieser magische Run. Ich war dann irgendwann einfach innerlich tot.
Oh Gott.
Und ich glaube, du brauchst das. Ich weiß, dass du das brauchst, um dass wirklich was Geiles passiert. Und deswegen ist sportlich, glaube ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt irgendwo vielleicht nochmal einen Prozent Unterschied gemacht hat, aber ich war immer realistisch. Was also wenn wir zum Beispiel dann gegen Bamberg in den Finals verloren haben, hat es auch dazu gesorgt, dass ich nicht am Boden zerstört war. Also es hat natürlich wehgetan, aber ich war so, Bamberg ist besser. Man spielt, bis die erste Mannschaft dreimal gewonnen hat. Meistens ist es die bessere Mannschaft. Es war in diesem Fall so, das Leben geht weiter. So, von daher, ja, das macht es schwierig oder das schwierig zu verstehen, was hier gerade passiert um uns herum.
Aber fühle ich diese Einstellung? Also ich gehe ja durchs Leben, das trauen mir die Menschen immer ja nicht zu, weil die ja alle immer denken, ich bin so ein fröhlicher, alle Menschen mögender Typ, aber ich trage ja eine ziemliche Portion Menschenhass in mir und gehe ja mit der Maxime durchs Leben, dass 70% der Leute, die da draußen unterwegs sind, alles Idioten sind. Und wenn man mit der Maxime durchs Leben geht, dann hat man zumindest, und die Betonung liegt tatsächlich auf Idioten, also die männliche Version davon, wenn man mit der Maxime durchs Leben geht, dann hat es einen Vorteil, man wird nicht so oft enttäuscht, weil auch wenn Dinge blöd laufen, dann denkt man sich, ja, ist ja klar, sind ja alles Idioten. Und da sind die Leute immer total schockiert, wenn sie meine total depressive Einstellung zum Leben eigentlich hören. Aber ja, du hast es gesagt. Also was ist hier los? Ich habe der Kollege Daniel Pinschover gestern das deutsche Männerspiel kommentiert, hat die Wiese gemäht für 12 Spiele in Folge gewonnen bei großen Turnieren. EM, WM und jetzt Olympia. Das ist die Ausbeute der deutschen Basketballnationalmannschaft. 12 in Folge. 12 in Folge ist ganz schön viel.
Also ich liebe es, dass Kollege Pinschauer offensichtlich sich auch, also die Entscheidung in die gleiche Richtung getroffen hat wie ich. Nämlich, wenn dieser Podcast losgeht, müssen wir uns jetzt grundsätzlich entscheiden. Lassen wir einfach das Seil los und lassen wir uns hinreißen. Sind wir einfach, also gehen wir einfach, also tun wir es einfach. Tun wir es einfach oder versuchen wir immer noch den, ja, Frankreich sah aber auch gegen Japan nicht so gut aus. Wir sind schon toll und so, aber oder gehen wir wirklich 100% Basketball, was passiert hier? Ich bin auch Team Pinschauer. 12 Siege sind verrückt. Ich habe wirklich jetzt angefangen und einfach mal geguckt, wann mussten wir anfangen, diese Mannschaft historisch einzuordnen? Wann müssen wir anfangen zu gucken, 3 Jahre, 3 Medaillen, wer hat das gemacht? Und für mich war der Punkt tatsächlich nach dem gestrigen Spiel. Weil natürlich ist noch nichts gewonnen, das war die Gruppenphase. Aber der Run, auf dem die deutsche Mannschaft ist, und danach auch der Run auf dem Dennis Schröder ist, ich glaube, es geht jetzt los, wenn man darauf Bock drauf hat, mal wirklich auch blasphemisch die ganz, ganz großen Teams und Spieler, beziehungsweise Guards für mich, der letzten 30 Jahre oder 24 Jahre zumindest mal zu überprüfen und zu gucken, wie ist Deutschland damit vergleichbar.
Okay, aber dann muss ich mir dann so vorstellen, dass du dann den großen Internetwälzer aufschlägst und dann schaust du auf die Teams und die Dominanz, die es so gab, und versuchst dann das ins Verhältnis zu setzen.
Ich versuche mit dem Kopf zu starten und denke, okay, ich denke sofort an Argentinien und ich denke sofort an, also Argentinien, was ich 2003 4. bis 5 oder ja, 3 bis ja, 6, ja. Genau, und ja. Dann die Spanier. So, was war der verrückteste Run von den Spaniern? Und Spanien ist, es ist keine Frage, wer das beste internationale oder die beste internationale Basketballmannschaft der letzten, also USA ausgeklammert, der letzten, keine Ahnung, sagen wir mal 25 Jahre war. Das ist Spanien hands down. Spanien hat einen vogelwilden Run, wenn du ihn hören möchtest. Bei Spanien ist es so schwer, überhaupt so zu sagen, wo hört der Run auf. Aber wenn wir wirklich durchgehend sagen, dann ist es 2006 Gold bei der WM, 2007 Euro Silber, 2008 olympische Silber, 2009 Gold Euro. Das ist ein Run. Der hat 2010 kurz gestoppt, dann wäre es auch weitergegangen mit 11 Gold Euro, 12 olympisches Silber. Das ist der Goldstandard. Danach, wenn wir nicht ganz zurückgehen, wenn wir nicht, weiß ich, UdSSR-Teams oder ehemaliges Jugoslawien oder so nehmen, dann haben wir Argentinien. Argentinien, wo sind die Burschen? Die haben natürlich 2004 gewonnen, aber da hört es dann, warte, ich habe sie doch irgendwo, die Burschen. Egal. Habe ich sie nicht? Doch, egal. Thomas, ich glaube, du musst das erste Mal schneiden, aber ich habe sie doch irgendwo. Naja, scheiß drauf. Frankreich. Na, wenn du Frankreich sagst, okay, die haben gefühlt 20 Jahre überragende Mannschaft mit Tony Parker und Batum und Diaw und so. Die haben den Run 2013 Gold bei der Euro, das einzige Goldmedaille. Dann Dritter bei der WM 2014 und dann Dritter bei der Euro 2015. Das ist, also europäisch, das Zweitbeste, was wir je gesehen haben. Also, oder nicht je gesehen haben, aber jetzt in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Das ist auch nicht eine WM-Gold, das ist Eurobasket-Gold und dann nochmal zweimal Bronze dazu.
Ja.
Also, I don't know. Sollte Deutschland eine Medaille gewinnen, dann sind sie tatsächlich dann sind sie quasi irgendwo damit unterwegs. Also nicht bei den Spaniern, aber da sind sie mit bei den Argentiniern und mit bei den Franzosen. Davon sprechen wir jetzt. Und das Krasse ist, wir sind Weltmeister geworden und trotzdem glaube ich, dass so ein Fünkchen in uns allen Deutschland-Fans so noch brauchte noch mal eine Bestätigung, dass es echt ist. Fast die Bestätigung von der Eurobasket, aber die WM, wir haben die WM gewonnen und das war eine unfassbare Leistung. Aber es war trotzdem, man konnte zu Hause sitzen und sagen, die Amis waren nicht die besten Amis. Serbien ohne Jokic, knapp geschlagen und so weiter. Und ich glaube, jetzt gibt es dieses kollektives, warte mal, das ist absolut 100% real und es ist 100% geht diese Reise wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre. Und es kommt vielleicht auch noch Tristan da Silva dazu. Und wer die U18-Nationalmannschaft verfolgt und sich, was ich, die Jack Cales und Chris Andersons und Katschenkovs und Durus und so anguckt und denkt, vielleicht gesellt sich ja noch jemand dazu in den nächsten 2 Jahren. Wenn man sich dann Dennis Schröder anguckt, der einfach historisch mit Frankreich war, oder historisch war Frankreich die einzige Mannschaft in Europa, die ihn kontrollieren konnte, mehr oder weniger. Also er hat schon noch gescored, aber es waren oft ineffiziente Spiele. Sogar bei der Eurobasket, das Auftaktspiel, hat er seinen Dreier nicht getroffen, nur von 6. Oder bei 2019, ist natürlich auch immer eine kleine Stichprobe, aber es war die Kombination aus IBC am Ball, aus Ntilikina am Ball und Gobert unterm Korb, hat für Probleme gesorgt, weil es einfach so athletisch ist und so eng. Dennis ist jetzt besser, als er bei all diesen anderen Turnieren gespielt hat. Er hat gegen Frankreich noch nie so gut ausgesehen und er spielt die Stats, die er jetzt gerade auflegt. Ich weiß nicht, ob du schon mal drauf geguckt hast. In den 3 Spielen macht er 19,7 Punkte, 20, 3 und 9. Mit den Quoten 70% aus dem Zweierbereich, 40% von der Dreilinie und 100% von der Freiwurflinie.
Moment, da einmal kurz. Thomas, du hast, glaube ich, für diesen Moment was vorbereitet.
Tu es, was auch immer du vorbereitet hast, tu es jetzt.
Ja. Prädikat Vogelwild.
Ist ein erster
Entwurf.
Das gefällt
mir sehr gut.
Ist ein erster
Das gefällt
Entwurf.
Mir sehr gut. Das gefällt
aber,
mir.
Aber liebe Freunde, meine Damen und Herren, es ist der 3. August 2024, ist das vierte Spezial von Abteilung Basketball in diesem Sommer. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört. Per Günther wälzt da seine Zettel. Er ist in die Recherche rein, aber mal so richtig rein. Er ist ja, du bist ja komplett on fire, Junge. Du hast da die Zettel am Start. Was ist los?
Also, nur noch, damit wir es mal einordnen. Jetzt sind wir bei Dennett. Vorhin waren wir bei Deutschland. Ich freue mich über Fan-Post, die sagen, okay, aber die Griechen, keine Ahnung, die 2005, 2006, 2005 Euro gewonnen, 2006 bei der WM sind sie, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. So. Das sind keine drei Jahre, ist irgendwie auch so ein Team, natürlich Sforzanidis oder was weiß ich, Diamantidis, Papaloukas, Fotsis, so, das sind natürlich auch so prägende Teams. So, das sind Mannschaften, an die du dich erinnerst. Trotzdem, ein Dreijahres-Run ist einfach quasi, ist für europäische Teams gibt's quasi nicht. So. Das ist einfach das Ding. Aber jetzt fangen wir mal mit Dennis an. Dennis Run, Dennis hat bei der EM, bei Eurobasket 2022, gute Vorrunde gespielt, sehr gute Vorrunde gespielt, Dennis Schröder Dinge gemacht. Arguably geht sein Run los bei den K.O.-Spielen, wo er in der Eurobasket anfängt mit 22 und 8 gegen Montenegro, 26 und 8 gegen Griechenland, 30 und 8 gegen Spanien im Semifinale und 26 und 6 um die Bronzemedaille. Das ist ein Run, der nahtlos übergeht in die WM, wo er MVP wird mit 19 und 6 oder 19,5 und 6 mit guten Quoten, in diesen Run also 19 oder 20, 3 und 9 im Schnitt. Das ist der Run von ihm. So, dann sitze ich zu Hause und sage, okay, wer macht sowas? Da sind es auch. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn immer nur zu Argentinien und Spanien geht, aber er sagt, okay, was ist mit Manu Ginobili? Manu Ginobili hat, glaube ich, zweimal bei FIBA-Turnieren 19 Punkte überhaupt gemacht. Da sind dann nicht 8 Assists dabei, sondern sein bester Run ist 19-4 und 3, 2004.
Was schon auch ziemlich gut ist, muss man sagen.
15-2 und 2 und 2008 19-2 und 2. So. Ich weiß, es geht nicht um. Ja, ich weiß, es geht nicht um Zahlen, aber da sind keine 8 Assists oder 7 Assists dabei. Das ist. Und das ist so. Okay, Tony Parker mit, keine Ahnung, 2011 bis 2013. 22 und 4, 15 und 3, 19 und 3. Das sind so. Das ist Dennis Schröders Run. Wenn er so weitergeht, plus den Teamerfolg, mit den Zahlen, diesen 3-Jahres-Run, wenn er so weitergeht, ist, ja, dann weiß ich nicht. Der kann auch, der kann auch nicht Spanoulis mit 16, hat einmal 16 und 7 und 3 gemacht und dann im nächsten Jahr 12 und 3. Oder so, da gibt's, ich weiß nicht, du hast Luca mit totalen Zahlen dann natürlich. Aber ist Fieber, die Frage ist, ist Fieber Dennis in den letzten 3 Jahren besser als Prime Tony Parker in Fieber-Version? Das ist eine Diskussion, die man haben kann, tatsächlich.
Ja, du hast ja noch auch beim letzten Podcast oder immer wieder ja auch darauf hingewiesen, dem Spiel haben wir es ja jetzt auch gesehen, auch wie der Typ sich ja auch über seine Verteidigung dann noch definiert, die in den Zahlen ja gar nicht auftaucht. Das kommt ja noch dazu, ne? Also.
Ja, also nochmal, da ist natürlich auch Mannschaftserfahrung. Du kannst immer argumentieren, ja, Tony Parker hat natürlich vielleicht noch mehr Qualität da umherum gehabt oder mehr Scoring oder was auch immer. Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich da völlig verliere, aber.
Nein, ich liebe das. Du verlierst sie überhaupt nicht. Nein, Mann, das ist genau die richtige. Also, genau diese Diskussion habe ich gestern Abend mit einem Kollegen zumindest über so eine historische Komponente, weil ich glaube, das geht ja gerade allen Basketballmenschen in Deutschland so. Alle gucken sich um, fragen sich, wann kommt einer hinter der Hecke vorgesprungen und beendet den Traum. Und deswegen werden diese, das wird doch gerade, jeder spricht darüber und versucht das irgendwie einzuordnen. Du verlierst dich nicht.
Das verstehe ich schon, aber es ist so wirklich, bei Dennis ist einfach als kleiner Guard, in der Regelmäßigkeit, in der Konstant, diese Spiele rauszuknallen, ist einfach, das ist für mich kaum zu verstehen. Ja. Gestern war ja wieder, auch von der Attitüde, das ist ja noch mein Lieblings, das ist ja noch am allergeilsten, wenn er dann noch der mit dem dicken Lächeln, also ich mag beide Dennis, ich mag den bösen Dennis, ist ja fast, gestern war es wirklich so, wir haben jetzt Mean Franz,
ja.
Wir haben jetzt einen Franz, der Franz 2022 von seiner Attitüde und Franz jetzt, das ist schon eine Metamorphose, sondergleichen. Wir haben jetzt Mean Franz, wir haben ein bisschen breitere Schulter noch, wir haben in dein Gesicht, ich gehe zur gegnerischen Bank nach dem End-One, wir haben einen Flex, den einarmigen Flex, wir haben ich rede pausenlos Scheiße, wenn ich was Verrücktes gemacht habe. So, das ist jetzt wirklich ein böser MFer. So.
Weißt du, wie sich das anfühlt? Weißt du, wie sich das anfühlt? Das ist so ein bisschen wie ein Schauspieler, der bislang immer nur die Good Guy-Rollen gekriegt hat und endlich mal einen Bad Guy spielen wollte.
Und dann hast du Dennis dazu, der genau die Rolle auch perfekt hat. Also dann hast du manchmal wirklich, dann hast du entweder zwei davon oder du hast Showman Dennis wie gestern, der es an offensichtlich auch liebt, einfach Rudy Gobert bescheuert aussehen zu lassen. Du kannst, wie sich Dennis fühlt, erkennst du auf jeden Fall immer, wie oft er einfach grundlos von hinten einmal so sich durch die Beine dribbelt. Das ist das Barometer, einfach so ein bisschen zwischendurch mal einen einstreuen, einfach so ein kleines Zuckerstückchen einstreuen. Dieses Lachen, nachdem er den Dreier über Gobert getroffen hat, er dribbelt in die Zone, ist der Switch, er dribbelt auf der anderen Seite wieder raus, er hätte Andi gehabt, oben auf der Dreierlinie frei, übersieht ihn so ein bisschen und sagt mit dem Ball in der Hand noch so, oh, sorry Andi, ja, my bad. Und dann schießt er einfach einen kleinen Stepback über ihn, und um dass wir 20 vorne sind, und lacht einfach, und es ist alles, das ist, was passiert hier?
Ja, was passiert hier wirklich? Und also man muss ja nochmal dazu sagen, ne, das kommt vielleicht auch noch dazu. Wir haben 2022 den Heimvorteil gehabt, zumindest in Köln war es auch ein richtiger Heimvorteil. Dann waren wir bei der Weltmeisterschaft, da haben die Fans eigentlich keine Rolle gespielt. Und jetzt spielst du halt auch noch, und wie muss sich das erst anfühlen? So dominant gegen so ein Team um Wembanyama und dessen Kulisse. Und das so zu rasieren und dass die einfach komplett pfeifen in der Halbzeitpause. Wie muss sich das anfühlen?
Das ist echt verrückt. Das ist ein verrücktes Spiel. Ich meine, wir haben noch so viel von dem Deutschland-Knochen, bevor wir mal einmal kurz auch über Frankreich, glaube ich, sprechen müssen. Ja. Was ist das für eine... Also, es ist mir schwer gefallen, auch das zu analysieren, weil ich mich... Manchmal sind Spiele so extrem und dann sitze ich da wirklich genau auch und dachte einfach so, wie krank verteidigen die? Was hast du... Also gestern, wenn du die Minuten anguckst, wir gehen davon aus, dass Maudo fit ist, oder?
Ja.
Haben wir irgendwas gegen Maudo, ist nämlich an fit?
Ich glaube auch. Vielleicht ist er müde, ich weiß es, aber ne? Ja.
Nein, er ist fit. Also wir wissen nichts von der Verletzung. So. Ein DNP nicht gespielt. Die fünf Spieler mit den meisten Minuten gestern: Dennis und Franz, klar. Daniel Theiss, Bonga und Nicola Bepp. Andi mit 13 Minuten, Maudo nicht gespielt. Also Coach Herbert. Wir haben das, hat sich ein bisschen angedeutet, im letzten Spiel gegen Brasilien, da wurde gesagt, okay, das ist ein dreckiges Spiel, Offensive ist nicht flüssig, wir gewinnen das über Einstellung und Verteidigung. Gefühlt jetzt nochmal das Gleiche, nochmal auf die Spitze getrieben. Es ist, das tut einem natürlich weh. Wir reden irgendwie von Andi Obst und wir reden von Maudolo, aber einfach dadurch, dass du von Bonga Offense kriegst, von Daniel Theiss Offense kriegst, sei es mit Offensiv-Rebounds oder Tipps oder als Präsenz für als Lob Threat, also fürs Lob-Anspiel oder sogar den Dreier. Du kriegst von Joe Vogtmann kriegst du Offensiv-Fans. Hast du oft einfach fünf Spieler auf dem Feld, wo du sagst, das sind absolute Two-Way-Granaten. Also wenn du Joe Vogtmann nimmst, normalerweise sagst du, oh, der kann passen und der kann jetzt werfen und so, der Space and Floor, offensiv. Und dann siehst du, wie gut der verteidigt. Wir haben vor 3-4 Tagen über ihn gesprochen. Dann siehst du Bonga, von dem wir sagen, okay, der ist wahrscheinlich auf, er ist ein NBA, wäre sogar auf NBA-Niveau ein hervorragender Verteidiger, switchert jetzt Dreier mit Foul rein, gegen die Zone den super wichtigen Dreier, ich glaube, weil es nur noch 12 Punkte waren. Und da wird dir so bewusst einfach, okay, du hast, wenn das so funktioniert und Nicola Bepp hat jetzt keinen offensiven großen Output, aber er tut dir auch nicht weh, dann hast du einfach wirklich defensiv, also oft fünf Granaten einfach auf dem Feld. Und du produzierst, wie du möchtest, Offense. Und ich glaube auch, dass Maudo nicht, dass man sich das erlauben kann, ein Maudo nicht spielen zu lassen, zeigt eben auch, wie viel besser das offensive Konstrukt rund um Dennis und damals Maudo geworden ist. Eurobasket war auch fantastischer Basketball, aber war trotzdem, wenn wir uns Sorgen gemacht haben, dann war es irgendwie so ein bisschen okay, sind irgendwie Switches und dann brauchen wir eben die Tänzchen, dann brauchen wir die Stepbacks. Ich kann mich in den drei Spielen oder jetzt auch mit den Amis dazu oder mit den Vorbereitungsspielen kaum an diese Stretches erinnern, wo wir gesagt haben, okay, wir spielen jetzt 3-4 Mal spät in der Shotclock 1-1 und schießen diese Stepback-Threes. Das war ein integraler Teil, auch bei der WM letztes Jahr, von der Offensive. Und deswegen war es auch so wichtig, dass wir uns darüber gesorgt haben, okay, was ist mit Maudo? Wir brauchen ihn. mit Shotmaking, mit was kreieren, mit Switches zu bestrafen und so weiter. Und das wird einfach gerade, das wird einfach aufgefangen. Das ist einfach durch diffusionsmäßig auf andere Schultern verteilt. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass Bonga weiter so trifft, aber solange das passiert, kannst du eben nochmal anders auch wechseln und anders rotieren. Und das sorgt dafür, dass du einfach Beton anmischt. Das ist defensiv von dem Personal her und von der defensiven Einstellung ist es abnormal.
Alle verteidigen so hart, ne? So konzentriert, die sind so auf einer Mission. Das ist wirklich nicht zu glauben, das teilweise zu sehen.
Es ist wirklich so. Es ist so, Jakalakovic hat immer gesagt, bei fast allen Mann-Spielern sieht es aus, als wäre das Feld nicht eben, sondern nicht plan, sondern wäre auf der einen Seite ein bisschen hoch, weil sie härter in die Offensive rennen und langsamer in die Defensive zurück. Du hast das Gefühl, alle fünf sind so gierig danach, ihren Mann vor sich zu halten, gierig danach zu rebounden, gierig danach einen Stopp zu produzieren und dann sie zur Bank umzudrehen und einfach Emotionen rauszulassen. So. Ich weiß.
Und was dieses Spiel auch schon wieder an ikonischen, also das ist die Seite, die ihnen das Spiel gewinnt, aber was dann offensiv für, also was es da für ikonische Momente gibt, ne? Den Bonga Buzzerbeater mit der im Liegen Dreier Maskengeste. Nummer eins. Davor schon der Statement-Dank von Franz mit Handwechsel gegen Wembanyama. Als ich den gesehen habe, bin ich wirklich fast, ich saß ja in meiner Reporterkabine und war kurz davor, mit meinem 3x3-Spiel loszulegen. Da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Die Kabine ist aber so klein, dass es gar nicht geht. Ich bin einfach nach hinten mit dem Kopf gegen die Wand gedonnert. Den Handwechsel-Dank gegen Wemby, der ihn safe, wenn er die Hand nicht wechselt, komplett abräumt. Und dann wechselt er halt einfach nochmal die Hand, weil er halt einfach... Und das halt einfach kann.
Ja, also ich meine, Franz ist das andere Thema. Franz war ja gestern auch der, ich sag mal, der Held von Twitter, der ist jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen, wird dem nicht gerecht, auch was Franz bisher macht, aber es war jetzt einfach so, ich glaube, man musste mal highlighten, wie du einfach diese Verlässlichkeit von Dennis oder dieses immer es wieder zu bringen. Franz ist ein ganz anderer, ich meine, ja, Franz ist halt, Franz, wie gesagt, über seine Attitüde haben wir schon gesprochen, das Sportliche ist, ja, wenn er dann eben auch noch den einen oder anderen Dreier, er ist vorher nicht zu verteidigen, wenn er dann auch noch Dreier trifft, ist sowieso vorbei. Die Defensive, wie gesagt, man kann argumentieren, dass er vielleicht sogar der beste Verteidiger in der Mannschaft ist. Es ist wirklich verrückt. Und nochmal, der Name Tristan da Silva, das ist ja auch das Spezielle an dieser Mannschaft. Du hast das Gefühl, fast ganz viele Spieler können sich maximieren oder können zu ihrem vollen Potenzial spielen und es passt zusammen. Und da ist halt auch noch Platz. Also du kannst auch immer noch die richtigen Puzzleteile und von dem, was wir so hören, was das für ein Spieler ist, auch wenn das jetzt völlig Quatsch ist, von der Zukunft zu sprechen, aber so, du kannst doch noch Sachen reinschieben und dass alle irgendwie, dass es für alle irgendwie Raum ist, sich zu entfalten, außer, wie gesagt, jetzt ist es eben dieses Turnier, ist es dann eben vielleicht Maodo, Das ist schon speziell, wie das einfach zusammenpasst.
Also ja, Hartenstein gibt's ja da zum Beispiel auch noch für den vielleicht nächsten Zyklus, ne? Den dürfen wir auch nicht vergessen. Also das ist schon geil. Und die U18 hast du angesprochen, die spielen wann jetzt ihr Halb
das jetzt? Das müsste, glaube ich, sogar heute sein.
Heute, ja, ja. Heute also auf jeden Fall Basketballfreunde, nicht nur, in Anführungsstrichen nur, wir freuen uns darüber, wenn ihr alles überhaupt verfolgt und wir hier so einen kleinen Hype weiter am Leben halten können. Auch plötzlich interessieren sich wieder Menschen für Basketball, die sich sonst gar nicht dafür interessieren. Das ist schön zu sehen, aber die U18 müssen wir auch alle irgendwie noch supporten, um auf das Spiel nochmal zurückzukommen. Franz und Dennis setzen ja defensiv sowieso den Ton. Sie haben in dem Spiel auch direkt wieder offensiv den Ton gesetzt. Ich habe nur mal die ersten drei Angriffe aufgeschrieben, die alle erfolgreich abgeschlossen werden. Das ist ein Franz-Korbleger, das ist ein Dennis-Floater, das ist eine Dennis 1 gegen 0 Transition, nachdem er den Ball klaut. Und irgendwann kurz danach trifft Franz halt auch sofort den ersten Dreier, bevor er dann diesen Statement-Dunk drin hat. Und das ist einfach der Start ins Spiel. Weil sind wir mal ehrlich, die Franzosen starten mit ein bisschen Fournier, ein bisschen Batum und ich dachte mir so, oh nee, nicht heute. Nee, nicht heute, muss nicht sein. So, aber dann dieses kleine Flämmchen sofort auszutreten durch die beiden Anführer, ne?
Ja, es waren, glaube ich, in den ersten 5 Minuten haben sie fast 12 Punkte zugelassen, aber also genau diese Stops oder diese Defensive stand eben noch nicht so in den ersten paar Minuten. Und dann war es aber vorbei. Dann war 15 Minuten von Spielminute 5 bis zur Halbzeit war einfach, ich weiß nicht, da hat Frankreich wahrscheinlich 12, 13 Punkte gemacht.
Ja. Günni, du bist ja ein verrückter Typ, ne? Würdest du sagen, dass es mehr Spaß macht, in einer Halle zu spielen, die dich komplett supportet und dich schiebt oder eine Halle, die Stimmung aus einer Halle rauszusaugen?
Ja, es ist schon, also es ist beides, macht beides Spaß, aber es ist immer noch die Heimhalle, die, die Explosion ist das Beste. Also wenn du weißt, es ist dramaturgisch baut es sich auf und dann weißt du, okay, irgendjemand wirft und du weißt, wenn der reingeht, dann, dann platzt dir alles. Das ist immer noch für mich das Größte. Aber für eine Mannschaft hinterher, glaube ich auch, währenddessen ist es auch, macht es auch Spaß, aber hinterher, wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist nur ihr und plus Staff, seid irgendwo reingekommen und habt den Job gemacht und dann sitzt man wieder im Bus zusammen oder man sitzt dann beim Hotelessen. So, das ist schon eine besondere Atmosphäre, auch wenn man irgendwo, keine Ahnung, diese Platoon-Mentality, so irgendwo rein, den Job gemacht und wieder heil wieder raus und zu Hause zu sitzen, das ist auch schon was Überragendes, muss ich sagen.
Können wir bitte über den Dank im dritten Viertel von Franz noch sprechen? Gegen alle Franzosen inklusive Funktionsteam. Und einer hat getwittert, er hat gerade gegen das ganze Land gedankt.
Das sind natürlich, das Internet, ich meine, genau dafür ist es gefühlt gemacht, ne? Dass du dann irgendwie in der Lage bist, kreative Köpfe, die witzige Sachen irgendwie am Start haben. Oder du siehst sofort die Highlights und du siehst einfach ein kollektives Staunen, keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja auch wirklich Dwayne Wade gesehen, der irgendwie auf Franz noch hinterher zugegangen ist. Das ist schon ein besonderer, das ist auch schon ein besonderes Play gewesen. Das ist Richtung auch Kategorie. Wenn wir heute schon irgendwie alles historisch einordnen wollen, dann ist das irgendwo Demond Green Block. So in der Historie steht auf jeden Fall dann auch der Franz-Dank gegen die Franzosen. Der ist mit da in dem Olymp.
Liebe Freunde, ihr seid jetzt live dabei, wie Per Günther entscheiden darf, welchen Titel, also ihr habt schon gelesen, wie der Titel der Folge heißt, aber du hast jetzt zwei zur Auswahl. Einen klaue ich jetzt einfach von mir selber, weil ich den Tweet von mir gar nicht so schlecht fand. Franz größer als France oder Alien Hunter? Oder du hast noch was Drittes?
Alien Hunter, da müssen wir kurz auch nochmal die Schleife machen und Daniel Theis Defense in der ersten Halbzeit gegen Wemby erwähnen. In den Denies, in der Physis, das war einfach, ja, Wemby hat ein paar Dreier dann noch geschossen, aber das ist ja nicht so einfach, wie wir immer dachten, okay, der wird die ersten zwei, drei Jahre in der NBA, da werden alle so physisch spielen, ein bisschen anders sized und einfach in seinen Körper rein und damit wird er nicht zurechtkommen. Das war schon auch eine Ansage. Also Alien Hunter wäre dann tatsächlich für mich Daniel Theis gewesen, aber auch Franz over France ist, oder größer als France, das ist wunderbar. Gehe ich mit.
Was habe ich denn hier noch stehen? Ach ja, ich liebe Joe Vogtmann steht hier noch. steht einfach nur, ich liebe Joe Vogtmann. Ich habe übrigens gesehen, dass Dennis bei irgendeinem Post oder was, wo Joe zu sehen war, hat er unten drunter geschrieben, Toni Kroos des Basketballs. Auch interessanter Gedanke irgendwie. Fand ich ganz nett irgendwie.
Ja.
Der Toni Kroos des Basketballs. Der Klebstoff.
Ja, ist sicherlich die größte Überraschung. Es ist für mich so ein bisschen die Daniel Theis Überraschung letzten Sommer, wie er aussah, ist für mich Joe Vogtmann dieses Jahr. Also Joe, weiß ich nicht, ob wir ihn auch schon mal, haben wir ihn schon mal besser gesehen? Haben wir schon drüber gesprochen, athletischer gesehen? Mit dem IQ, Mann, das ist so eine kranke
Mannschaft. Oh, es ist so herrlich, wie wir einfach genau die gleichen Gespräche wie alle gerade führen. Ich habe übrigens jetzt wieder von einem Basketballjournalisten auf Twitter gelesen, Joe hat wohl, ich habe bislang nicht meine Quellen versucht, dazu anzuzapfen, ein Angebot von Alba Berlin erhalten, weil es für ihn in Mailand nicht weitergeht. Oder angeblich nicht weitergeht, wenn wir mal im Auge behalten. Wäre natürlich irgendwie schick, wenn wir auch da quasi die deutsche Rotation nochmal mit absoluter Qualität aufgepumpt bekommen. Wir sehen Joe Vogtmann gerne wieder häufiger in deutschen Hallen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob so eine Olympischen Spiele nicht vielleicht dafür sorgen, dass dann doch nochmal irgendjemand anders auch um die Ecke kommt. Wurscht. Gruppensieg eingetütet. Heißt, es geht auf jeden Fall nicht gegen die USA und Kanada. Es gibt ja diese schwindelige Auslosung dann mit gesetzten und ungesetzten Teams. Ich habe heute gelesen, dass es am wahrscheinlichsten, je nachdem, gegen Giannis und die Griechen geht. Die habe ich gestern kommentiert. Die haben Australien geschlagen, ihre Chance am Leben erhalten. Diese Gruppe ist ja völlig wild, ne? Die Spanier, nachdem Griechenland Australien geschlagen hat, hätten die Spanier noch die Gruppe gewinnen können oder jetzt sind sie rausgeflogen. Also das sagt alles über diese Gruppe aus. Was fangen wir denn mit den Griechen an? Ich habe den endlich mal komplett, auch so richtig konzentriert, diesen den Kollegen Toliopoulos mal über 40 Minuten teufeln sehen. Ansonsten ist es natürlich viel Giannis und sehr viel, was wir kennen aus der Euroleague. Und da muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein, weil die kennt man dann natürlich super gut und dann ist man vielleicht, also ich bin dann da immer geneigt dazu zu sagen, ja, aber Mitoglou und so, der hat jetzt auch eine deutlich größere Rolle gespielt und so. Ist auch ein geiles Team. Also es ist so ein bisschen wie bei den Fußballturnieren, wenn die Schweizer oder die Österreicher spielen, die kennen wir alle aus der Fußball-Bundesliga und deswegen bin ich manchmal vielleicht sogar geneigt dazu, sie ein bisschen höher einzuschätzen, als sie eigentlich sind. Deswegen brauche ich jetzt von dir Expertise zu Griechenland.
Naja, es ist auf jeden Fall gefühlt irgendwie mit Giannis Antetokounmpo einen der besten Spieler der Welt. Unter den ersten drei, glaube ich, ist unisono. Undankbar, wenn man, oder keine Ahnung, man denkt so Viertelfinale, Gruppenerster, dann kriegt man, man hat irgendwie so das Gefühl, so die Hoffnung, ein noch so ein, was man so mehr oder weniger vorbeigehen, noch ein Spiel, gibt nur noch einen einfachen Gegner, bevor es dann wirklich in Halbfinale und Finale geht, aber das bekommst du nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass du mit der defensiven Leistung, die wir gesehen haben, die Mannschaft hat Erfahrung mit Giannis, wie du ihn spielst. Ich erinnere mich, dass sie bei der Eurobasket das in der zweiten Halbzeit mit der Wall und diesem Ganzen deutlich besser gemacht haben als in der, also da hatten wir schon einen Lerneffekt. Das haben sie nicht konsequent genug gespielt. Da hatten sie ja selber offensiv diesen Fabelstart, aber haben Griechenland auch viel zu viele Punkte erlaubt. Das haben sie in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Das heißt, der Nukleus weiß, worum es geht, weiß, wie man in Anführungszeichen Giannis das Leben zumindest auf Fieberniveau schwer machen kann. Und dann hast du natürlich so ein paar Dinge, so ein bisschen Varianz bei einem Thomas Walker, wenn er letztes Spiel, was hat er, 18 gemacht und hat irgendwie
richtig
Dreier
stark
getroffen.
Ja, richtig stark.
Ja, dann ist es dann, wenn sie an ihre Decke kommen mit Papanikolaou und Walker hat ein offensives Spiel und so, dann sind sie tough, aber gefühlt ist es kein schlechtes Matchup für Deutschland, ja. Es ist kein schlechtes Matchup für Deutschland.
Wie gesagt, die Spanier sind raus nach der knappen Pleite gegen Kanada. Wir sagen adios, Rudy Fernandes, denn das waren seine letzten Auftritte. Und ich weiß nicht, also es gibt ja viele, die mochten den wirklich so gar nicht. Ich habe bei solchen Spielern immer so ein ambivalentes Verhältnis, weil es gleichzeitig für mich auch das totale Salz in der Suppe ist, diese Spieler. Und deswegen finde ich es super schade, dass wenn wir nächste Saison in der Konferenz sitzen da bei uns Donnerstagabends in der Euroleague oder wenn die Madrilenen in Deutschland zu Gast sind, den einfach da nicht mehr spielen zu sehen und immer zu wissen, er gibt im Zweifel noch was rein in den Topf.
Ja, es ist dieses große, es ist ein großer Verlust, Riesenverlust. Und es ist dieser bizarre Imagewandel, der manchmal passiert, so zum Ende deiner Karriere. Wenn man jemanden so lange nicht mochte und dann aber der Respekt ist natürlich dann immer mitgewachsen und dann, wenn man weiß, okay, jetzt ist es bald vorbei, dann ist man irgendwie traurig, dass es vorbeigeht. Ja? Oder es ist so fast so, keine Ahnung, für mich ist Oli Kahn tatsächlich das beste Beispiel dafür. Weil man dachte, was ist das für ein absoluter Spacken. Aber hinterher ist es eben der Kult, so ist es irgendwie der kultige Kahn und man hat die Szene mit, weiß ich auch nicht, ja, das ist so, das ist seltsam wie, und das ist bei ihm ganz genauso. Also jetzt gerade auf den letzten Metern schon der Respekt bei der Eurobasket und auch wie er sein Spiel verhält, so Charges anzunehmen, diese drei, dass er die Dreier trifft, das ist einfach wirklich groß. Mit ihm geht einer der größten der Fieberbühne definitiv. Also du kannst nicht mehr gewinnen, du kannst nicht mehr auch entscheidend dabei sein, du kannst nicht mehr Respekt bekommen. Nochmal, scheiß drauf, da machen wir komplett Historie. Ich weiß nicht, wen du in einem entscheidenden Fieberturnier, es ist ein offener Dreier da, das ist er für mich die Nummer eins. Dann ist, also wenn ich ihn an der Dreilinie als Gegner sehen würde, dann würde es mich, weiß ich nicht, erschaudern. Schade, sie hatten, und ich bin auch überrascht, also es ist wirklich eine Mannschaft, es ist nicht, ja, diese zweite Garde, ihnen fehlt so ein bisschen dieser Scoring-Punch, du hast jetzt Santi Aldama, der viel übernommen hat, aber du hast eigentlich, ja, irgendwie, du hast diese Lorenzo Brown, du hast die Hernan Gomez-Brüder, du hast Huey, du hast eigentlich noch eine ganz gute Struktur, Scariolo, der einen dicken Schnitzer anscheinend auch gemacht hat mit dieser Auszeit vor den Freiwürfen, anstatt sich die aufzusparen, völlig unverständlich.
Ja, fand ich auch, ja.
Aber das ist schade, das ist super schade.
Ja. Rudy Fernandes, sollen wir das nochmal kurz erwähnen? Also waren jetzt seine sechsten Olympischen Spiele. Zweimal Silber, einmal Bronze, zweimal Weltmeister, viermal Europameister. über 250 NBA-Spiele, dreimal Euroleague-Champion. Und wenn ihr mögt, einfach nur, um das so ein bisschen abzurappen, dann guckt ihr euch nochmal an die Highlights aus dem verlorenen Finale 2-8 gegen die USA. Mit 22 Punkten
über Dwight Howard.
Und dem Dank über Dwight Howard und 22 Punkte, denn das war noch ein anderer Rudy Fernandes, als wir ihn dann jetzt die letzten Jahre gesehen haben.
Das ist wirklich extrem. Bei den ganz langen Karrieren, dass du so einen anderen Spielertypen wieder triffst. Ja. Ne? Das ist für mich das Dirk Nowitzki-Beispiel par excellence, weil wir ihn so als in den letzten Jahren, also nicht in den ganz letzten Jahren, sogar so, was ich, 13, 14, 15, 16, so auch an, optisch anders. Weil wenn du jemanden über 20 Jahre beobachtest, dann sehen die auch einfach anders aus. Und dann siehst du irgendwo in deiner Timeline, siehst du so ein Highlight-Tape von so 2001 Nowitzki mit Mähne und den so diesen alten Mavs-Jerseys und dann denkst du einfach, krass, den Menschen habe ich ja lange nicht mehr gesehen. So, was habe ich für eine emotionale Verbindung zu dem? Und ja, Rudy Fernandes war in der NBA im Dunking-Contest. Das kann man sich jetzt bei den ganzen Bandagen und Jahren kann man sich das nicht vorstellen, aber es ist die Wahrheit. Ich glaube, er hat einen soliden zweiten oder dritten Platz belegt.
Rodolfo Fernandes Fares. Adios, schön. Amigo. Dann haben wir noch das Erwachen des Bruno. Caboclo ist plötzlich da gegen Japan. 33 Punkte und 17 Rebounds. Das ist Prime Caboclo. Zwei Spiele findest du bei Olympia überhaupt nicht statt. Und dann kommst du hin und nimmst die Japaner komplett unter den Arm.
Ja, Caboclo ist einfach so jemand. Ich würde gerne einfach einmal jemanden interviewen, der nah an ihm dran ist. Also einmal Jago, ich glaube, Jago hätten wir eine Sprachbarriere, aber einfach jemanden, der mir das Phänomen Caboclo mit Insights nochmal erklärt, mit diesen Kuriosen, diesem Talent, dem NBA-Stint, diesen Wechseleien, Vertragsbrüchen, die dummen Fouls, dann aber diese Monsterspiele, das ist einfach wirklich, da ist einiges los. Es wird nicht langweilig mit unserem Boy Bruno.
Nee, Bruno liefert. Da fällt mir übrigens gerade auf. Ich habe natürlich letzte Woche oder bei der letzten Folge, ist ja nicht letzte Woche gewesen, dir genau zugehört und ich hatte einen Außenreporter für uns beim Deutschlandspiel in Lille und zwar unseren lieben gemeinsamen Freund und Kollegen Alex Schlüter. Der war vor Ort und der ist so lieb gewesen und das kann der liebe Thomas uns jetzt mal einspielen. Der hat uns eine kleine Nachricht unmittelbar nach dem Spiel geschickt. Der Stimmungstest des Alex S. Bitteschön.
Männer, das war krass. Über Spielerische habt ihr wahrscheinlich schon geredet oder werdet es noch tun. Aber das Bild abgerundet von dem, was gerade noch vor mir ist, ich bin noch in der Arena, war das schon echt ein besonderes Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob man das aus irgendeiner Kamera so erkennen kann. Diese Halle ist ja eigentlich noch riesiger, als sie sowieso schon ist, wenn hier Basketball gespielt wird. Weil diese Pressetribüne, also die Tribüne, die wahrscheinlich die Kamera beheimatet, von der das Spiel dann zu sehen ist, ja nur eine provisorische ist. Normalerweise würde die Halle da nochmal weitergehen. Und trotzdem, obwohl sie halbiert ist, wie damals der Alamo Dome in San Antonio, ist es so, so groß hier und entsprechend laut, wenn dann die Mannschaften bzw. die Fans Bock haben. Die Franzosen hatten Bock, also auch die Fans, hat man früh gemerkt. Dann hat Deutschland alles aus ihnen rausgesogen, was da so an Lautstärke gewesen ist. Du hast aber sofort, sobald mal zwei Dreier hintereinander gefallen sind, gemerkt, dass es wieder richtig laut werden kann. Und im vierten Viertel, als es dann nochmal diesen Run gegeben hat, das war das Lauteste, was ich je gehört habe, unter geschlossenem Dach. Und ich war in guten Diskotheken, das wisst ihr. Also, sagt man noch Diskotheken? Das war wirklich heftig, ja. Empfehlung, hierher zu kommen, bin gespannt, wenn jetzt die Handballer hier spielen, dann ist das Feld noch mal größer, das heißt, dass es alles auch noch mal näher dran ist, wahrscheinlich alleine dafür auch noch mal ein Erlebnis. So, und jetzt redet weiter drüber, was das für eine grandiose Leistung gewesen ist.
Also, was für eine Aussage. Ich meine, Schlüter war schon in der einen oder anderen Venue mit geschlossenem Dach, aber dass er sagt, das ist das Lauteste, was er je gehört hat, wow.
Also erstmal, ich muss vorne anfangen. Ich hätte mir gewünscht, dass du auch wieder Schlüter, wie du das so gerne machst, deinem Kumpel Schlüter, ein Stöckchen zwischen die Beine steckst und einfach nur sagst, und wir hören jetzt mal Schlüter mit seiner Expertise und dann kommen Männer, das war krass. Und ich hätte mir gewünscht, dass es einfach genau da endet. Dann danke, Schlüte, für deinen tollen Input. Bist ein großartiger Basketball-Experte. Vielen Dank. aber du bist einfach ein besserer Freund als ich, deswegen hast du ihn ausreden lassen. Nee, das ist schon krass. Ich meine, ich war ja auch kurz da, da konnte man es erahnen. Spielt aber auch in das Sportliche rein, dass Deutschland, man hat das Gefühl, man hat das sowas auch schon oft gesehen. 20 vorne, drittes Viertel geht los. Und Dank von Lissor und dann auch zwei Dreier so nach Offensiv-Rebounds. Das sind so Plays, die normalerweise, das sind so Killer-Plays, die dafür sorgen können, dass so ein Comeback dann irgendwie stattfindet. Ja? Gut verteidigt, Rebound Lissor, Pass raus, Strasell trifft den Dreier. Und es ist irgendwie so 17, 18 und die Halle ist sofort da. Und du denkst, okay, das wird nochmal brenzlig. Aber mit welcher Erwachsenheit du das Spiel nach Hause fährst, ist einfach wahnsinnig. Aber ich war mir sogar so sicher, dass Deutschland gewinnt, dass ich es fast gut als Frankreich ein paar getroffen habe, weil ich dachte, boah, ich will noch ein bisschen Hexenkessel und ich will noch ein bisschen mehr Test, weil ich weiß, Deutschland gewinnt das so oder so. Aber ja, unfassbar. Ja. Und wir haben jetzt, eine Stunde gesprochen und wir haben gerade über ein Spiel gesprochen, weil es uns so aus der Bahn geworfen hat. Dabei passiert in Basketball Deutschland noch 100 andere Sachen und wir haben noch kein 3x3. 3x3, wie meine Frau immer sagt, und ich zu ihr erklären, dass ich wenig davon verstehe, aber ich weiß, dass es 3x3 heißt.
Das ist korrekt.
Und
aber sie darf das.
Sie weiß auch mehr davon und meine Kinder wissen sowieso gefühlt alles. Das wirft schlechtes Licht auf mich und meine Erziehung, aber es sind Sommerferien und mein 6-Jähriger sagt einfach immer, boah, Papa, hätte nicht gedacht, dass beim Beachvolleyball Deutschland noch zurückkommt. Die waren im zweiten Satz hinten, aber sie haben das Ding geholt. Und ich so, was passiert hier? wie hast du heute geguckt? Aber 3x3, weiß nicht, Bühne frei für dich, Benny. Erzähl uns mal, was 3x3 passiert ist. Was
ist da los? Das Kranke ist ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ja alles passiert, weil es sind ja so viele Spiele. Die haben jetzt zwei Doppelspieltage gehabt und da kannst du dich doch, glaube ich, ein bisschen, also da muss doch der ehemalige Profi in dir, der muss doch denken, wie ist das möglich? Die haben gestern gespielt um 9.30 Uhr, nee, um 9 Uhr morgens und um 21.30 Uhr abends.
Das erinnert mich wirklich an die alten so U12-Turniere, wo du irgendwo in der Halle geschlafen hast, morgens aufgestanden bist. Irgendwie so schlaftrunken dazu, also wirklich auf dieser blauen Matte geschlafen, irgendwo bei so einem Sommerturnier. Du wachst bis um 8 Uhr, reibst du die Augen und da ist irgendwie schon warm laufen, irgendwie so Layup-Lines von irgendeiner anderen Mannschaft, die dann gegeneinander spielt. Aber das so mit so Kindergelenken und Kinderkörpern geht das noch, aber dass du einfach so Profis, dass sie das durchziehen, ist schon krass.
Haben jetzt 4 in Folge gewonnen, 5 aus 6 gewonnen. Das heißt, wir haben tatsächlich bei allen 3 Basketball-Teams...
Wie haben sie das schon wieder, das letzte Ding wieder mit so... Was ist mit Sunny G?
Turnaround. Sunny G übrigens, wenn wir schon bei den Nicknames sind, ne? Also Sunny G in the house, also zum Sieg Favorit gegen Frankreich. Ja. Also wirklich eine der besten Spielerinnen der Welt. Und sie haben jetzt tatsächlich heute Abend die Chance auf den direkten Halbfinaleinzug, wenn sie die Spanierinnen schlagen. Ansonsten gibt es ein Play-in. Das ist eigentlich nichts anderes als 2 zusätzliche Viertelfinals, um dann die beiden weiteren Halbfinalisten zu regeln. Und checkt mal aus auf YouTube Highlights von Elisa Mevius. Ich habe sie mittlerweile Magic Mevius getauft, weil es ist wirklich, die spielt so smooth, die spielt auch so unorthodox. Also jetzt in dem Spiel ist ihr mal offensiv nicht ganz so viel gelungen wie in den Spielen davor, aber das ist wirklich mit 20 Jahren, spielt jetzt Oregon nächstes Jahr, College, und sieht aus wirklich so, als könnte sie keiner Fliege was zuleide tun. Dann hat sie den Ball in den Händen und sie zerstört dich einfach. Und das macht sie mit Bewegungen, die habe ich, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich irgendwie auch alle gegnerischen Teams gesehen. So. Sie hat Bewegungen drin, die macht keine andere Spielerin da auf dem Feld. Also das ist wirklich unfassbar.
Wundert mich, dass du da nicht mit Möwe gearbeitet hast, aber
nein,
Magic Quatsch. Möwius.
Na, Magic Möwe. Mit den Vogelgeräuschen übrigens, ne? Übrigens.
Möwius oder so. Hört die Möwe.
Hörerfeedback, ne?
Wo kommt sie her? Wissen wir das? Die Geburtsstadt der Möwe?
Ich glaube, sie kommt aus Schleswig-Holstein. Aber ich will nichts Falsches erzählen.
Dann liegt es wohl auf der Hand, oder nicht?
Warte, schnelle Recherche. Ja, Rendsburg, Schleswig-Holstein. Korrekt. Okay. Übrigens, Hörerfeedback für deine Vogelgeräusche. Es kam mehrfach glatte 1. Wahnsinn, was der Günther alles kann. Ah, da gehen die Arme nach oben. Und da sind wir auch schon drin. Apropos Hörerfeedback. Hörerfeedback, Edelfans. Die Kaulitz-Brüder wurden ganz oft genannt. Wie fänden wir die?
Also die kriegen nur... Also ich habe diese Sendung noch nicht gesehen. Aber Menschen, deren Geschmack ich vertraue und deren Menschenkenntnis ich vertraue, die sagen mir einfach... Was ist der Podcast oder die Doku, was auch immer? Irgend so ein Reality-Format ist so das Nonplusultra. Also wenn wir die für uns gewinnen können, dann bin ich sofort dabei.
Es kam auch noch Grönemeyer, wurde noch genannt, aber der ist dann wieder so Deutschland eher. Ne? Das ist so ein bisschen was. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass Matthias Schweighöfer auch häufiger in jetzt mittlerweile bei Jimmy Fallon und so ist. Vielleicht sollten wir uns doch irgendwie mit Matze nochmal gut stellen und den da irgendwie da reinholen. Ja, und ansonsten kamen auch noch ein paar, wo habe ich die denn abgespeichert, ein paar Vorschläge für Spitznamen, um jetzt auch noch mal zu den Basketballerinnen zu kommen. Die Ellen hat rausgehauen, Sabalistic, das Saturnicorn kam bei Instagram, der ist richtig gut.
Saturnicorn ist
richtig gut. Dann Niara, ich hatte auch schon überlegt, ob man was mit den Niagara-Fällen macht. Niara Falls. Klassisch. Kannst du klassischer machen. Und Frieda Bühner, for free da. Also, also unsere Hörer sind definitiv kreativer als ich. Vielen Dank dafür. Und da müssen wir jetzt auch nochmal natürlich rein. 75-64 vorgestern gegen die Japanerin. Das Viertelfinale klar gemacht. Morgen geht's gegen das Überteam aus den USA. Leopatra zwischenzeitlich leider so.
Die Eis läuft dann, das ist auch nicht schlecht. Okay, ja,
der war jetzt tatsächlich noch nicht mal beabsichtigt. Zwischenzeitlich Sorgen gehabt, du als Edelfan von ihr natürlich auch, ne? Knöchel immer gefährlich, aber sie war wieder da. Sie war wieder da und dann natürlich das Saturnicorn.
Das Saturnicorn.
33
das war schon
Punkte.
Eine Vorstellung. Ja. Es ist gefühlt, also eine Schwierigkeit bei den Olympischen Spielen oder dadurch, dass der Basketball so gut ist und alle drei Teams so überragend sind, fühlt sich der Sieg gegen Japan schon wieder fast an heute, Samstag, wie ein halbes Jahr her. Man kommt nicht mit. Was ich auch nicht machen kann bei Olympischen Spielen ist, mir Spiele nochmal angucken, weil immer was passiert. Das ist ein großes Problem. Aber ich wusste, Japan hat ein Problem nach dem Sieg gegen Belgien. Nicht aufgrund des Spiels, sondern die Reaktion von der Frauennationalmannschaft nach dem Belgien-Sieg war für mich, da musste ich erstmal schlucken, weil sie einfach so gut wie keine Reaktion gezeigt haben. Sie waren einfach so, nice, guter Win. So. Das waren keine ausbordenden Emotionen. Das war nicht, wir haben den Europameister geschlagen. Das war einfach so, dafür sind wir hingekommen. Check. So. Und dann dachte ich, Mannschaften, die so denken und es wirkt echt, also. Das ist nicht nach außen dargestellt, sondern es ist einfach so, wir sind nicht überrascht, dass wir einen Europameister schlagen, auch so deutlich, sondern deswegen sind wir hier hingekommen. Dann dachte ich mir, okay, dann ist Japan ist in trouble, wenn die Ladies so ankommen. deswegen, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, wie es jetzt aussieht. Auf der Bank sah Niara ja, hat einen ganz guten Eindruck gemacht.
Fand ich auch, ja.
So wie sie sich gefreut hat oder mitgeklatscht hat und so. Von daher ist ja irgendwie auch Hoffnung, dass sie bald wieder dabei ist. Und dann schauen wir mal. Ich kann nichts mehr, ich weiß nicht, ich bin auch so ein bisschen leer jetzt aus. Ich habe vielleicht zu viel meiner Euphorie in dieses Herrenspiel jetzt gerade da mich entladen. Ich kann einfach nicht mehr. Was für Superlative wollen wir noch gebrauchen? Nächstes Mal müssen wir wieder mit den Frauen anfangen.
Also, machen wir wieder.
Sie machen einfach Bock, sie sind so tough, sie spielen so krass zusammen als Mannschaft, sie verteidigen hart, sie haben einfach auch wieder so eine taffe, böse Körpersprache. Satu ist einfach Prädikat Vogelwild. 33 Steine. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was abgeht, aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch wieder nicht, immer noch nicht. Asche auf mein Haupt. Ja, die Amis, aber wer ist dann noch da? Wen haben wir noch bei den Frauen? Also wenn wir jetzt sagen müssen, okay, es geht jetzt Richtung Viertelfinale, Halbfinale, haben wir da von jemandem Schiss? Wen gibt's da?
Den anderen, in der Gruppe A haben die Serbinnen und die Spanierinnen jeweils ihre zwei Spiele gewonnen. Und in der Gruppe B haben die Französinnen bislang zwei Siege auf dem Konto. Die haben gegen Kanada, das Spiel habe ich kommentiert, auch richtig rasiert, sahen da sehr, sehr gut aus. Die haben auch gnadenlos zum Beispiel gesagt, es spielt keine WNBA, die hier mitmachen möchte bei Heim-Olympia. Alle kommen hierher und zwar rechtzeitig. Die Spielerin mit Marien Johannes mit dem größten Swag basketballübergreifend. Ja. Also das ist wirklich, und das ist auch, sie hat es gegen Kanada im ersten Spiel, weil sie kommentiert hat, hat sie es forciert, aber was sie für Pässe spielt, Junge.
Ja. Also, das ist schon unglaublich. Ja. Mit der Zunge schnalzen. Also ich bin unbesorgt, wenn du Serbien, Spanien, Frankreich.
Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass ein Jahr wieder dabei ist. Und wir hoffen jetzt erstmal, das IOC hatte ja beim DBB angefragt, ob die Teams nicht vielleicht auch außerhalb des olympischen Dorfes wohnen könnten, weil nicht genug Platz ist. Und da haben sie natürlich gesagt, nee, weil wäre schon cool, weil geht ja jetzt irgendwie auch gerade und so. Also das ist völlig wild. Das war vor dem Spiel gegen Brasilien, glaube ich, hat Armin Andres dann danach verraten, kam diese Anfrage vor so einem wichtigen Spiel. Ja, eventuell ist kein Platz für euch im Olympischen Dorf, es wird aber wohl doch irgendwie funktionieren. Die sollen mal schön da, ansonsten muss jemand anders weg. Hier die deutschen Basketballer und Basketballerinnen kommen. Platz da.
Nein, da muss sonst im Zweifel irgendwie so ein Wettbewerb, was sich Arm drücken oder so, keine Ahnung, irgendwas muss gemacht werden. Aber was ist das denn für ein, also was soll das sein? Deutschland muss ins Dorf. Hallo, das sind die, keine Ahnung. Gibt's, was ist so? Ja, man bräuchte Außenstehende. Ich habe wirklich viele Reaktionen auch wieder von Nicht-Basketballern bekommen jetzt, die Sport gucken, die gerade voll angefixt sind vom Basketball. Mhm. So, weiß ich nicht. Ist Deutschland aus dem gesamtdeutschen olympischen Team, ist das so eins der, ist es die heißeste Commodity, die wir gerade haben? Oder übertreibe ich?
Naja, da müsste ich mir jetzt nochmal den Medaillenspiegel reinziehen.
Wen erreicht so die größte, sagen wir mal, Q-Rating, so das größte, das finden wir gut, was da passiert. Da habe ich ein Auge drauf geworfen, das macht Bock. Von allen deutschen Sportlern, die wir haben bei der Olympia.
Ja, gute Frage. Also man darf nicht unterschätzen, wenn du dir das anguckst, wie viele Menschen in Leichtathletikverbänden gemeldet sind.
Der Zehnkämpfer ist die Nummer eins.
Ja, das würde ich auch denken. Aber klar, du hast recht, man muss vorsichtig sein, weil wir natürlich alles geballt mitbekommen und dann hast du irgendwann das Gefühl, das ganze Land ist im Taumel und das stimmt vielleicht auch nur so halb.
Das ist schon verzerrt, aber ich sag auch so, aber trotzdem, weiß ich nicht, ich glaube schon so übergreifend, das ist schon was, ich bilde mir ein, das ist schon eins der heißesten Eisen, die wir da im Feuer haben.
Das können die Hörer und Hörerinnen doch mal unter dieser Folge, kann man, glaube ich, bei Spotify Kommentare hinterlassen. Was für Sportler sind denn, fallen euch noch als Basketballer denn anderweitig auf? Vielleicht können wir da ja irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Und ansonsten rappen wir es jetzt hier wirklich ab. Sollen wir zwischendurch verraten, dass es einmal ein kleines technisches Problem bei mir gab und ich, das weißt du noch gar nicht, ich habe meinen Laptop, der zu heiß gelaufen ist, für 5 Minuten hier in den Hotelkühlschrank gepackt, damit wir weiter aufnehmen können. Und ansonsten haben wir alles auf meiner Liste zumindest abgearbeitet. Günni ist sowieso leer geredet nach dem Blog über Dennis.
Ich hatte einen großen Hass-Tirade, hatte ich noch da am Start. Die Collet-Hass-Tirade, die hätte ich noch am Start gehabt. Aber gut, wir gehen mit Liebe. Wir lassen den Hass beiseite. Wir erwähnen nicht, dass der Sieg gegen die Türkei von Frankreich vielleicht das Schlechteste war, was dem französischen Basketball passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Bei der Eurobasket. Mhm. Im Achtelfinale. 2 hinten und sie machen unsportliches Foul und die Türken werfen beide Freiwürfe daneben und machen beim Einwurf einen Fehler und es geht in die Verlängerung und dadurch kommen sie ins Viertelfinale. Gewinn dagegen Italien und Marcus Bissou, die Übermächtigen, nach Verlängerung. Polen mit 40. Und dann mit 12 verloren im Finale und es ist irgendwie eine Silbermedaille, wo kein Mensch weiß, wie das eine Silbermedaille war. Und danach werden sie bei der WM, 18. oder so, grausamer Basketball, schwarze Jahre unter Vincent Collet.
Was so krass ist, ne? weil der ja gleichzeitig für 6 der 9 Medaillen verantwortlich gewesen ist, die Frankreich überhaupt geholt hat. Aber jetzt gerade ist er wirklich einfach die Handbremse im französischen Basketball. Das muss man einfach auch mal so sagen.
Es ist einfach die Klippentheorie. Es gibt in manchen Sachen einfach, du fällst einfach die Klippe runter und dann adios. jeder Blinde hat bei dieser Eurobasket gesehen, dass was immer da passiert in dieser Mannschaft, wenn du nicht 12 Spieler austauschst oder die mindestens die Hälfte oder den Trainer, irgendwas stimmt da von vorne bis hinten nicht.
Ja.
Im Gebälk steckt es da drin. So, und dann ist jetzt mal Zeit, Senior Collet oder Monsieur oder wie auch immer man das richtig einordnet.
Senior auf jeden Fall Abiento. Nicht.
Raus, ich will, dass diese geilen Franzosen in den nächsten, wenn man ja mal ja einen geilen Basketball spielen und nicht so eine
Terrorball. Die spielen Terrorball. Ja. Das ist absoluter Terrorball, was sie spielen.
Ja, wirklich.
Terror. War das J.D. Osman war das mit den Freiwürfen, ne, die er liegen lässt gegen die Türkei?
Osman beide und dann Tuncha, glaube ich, bei meinem Wurf. Ja.
Günni, es war nur noch ein bisschen Einordnung am Ende. Es war kein Hass, es war Einordnung und viel Liebe. Wir melden uns wieder nach dem deutschen Viertelfinale.
Ja, tun wir es. Abiento, meine Freundinnen und Freundinnen.